Mensch, hier wird sich so gut um einen gekümmert, mit Wasser, mit Abputzen des Mikrofons. Das ist doch schön. Ach ja, Karl, das stimmt, was du vorhin gesagt hast. Wir sind alle abhängig vom Heiligen Geist. Das ist doch nichts zu ersetzen, absolut. Das kann man nicht aufwiegen durch Studium oder sonst irgendwas. Ich denke mir, wenn das Paulus gesagt hat, der ja gebildet war, der ja eigentlich rhetorisch gut drauf hätte sein müssen, wenn er sagt, ich konnte nicht reden, ist ein harter Maßstab für alle anderen, die reden. Aber es kommt genau auf das drauf an, dass der Heilige Geist die Worte mächtig erweist, dass er es lebendig macht, sonst können wir es vergessen. Genau. Ich bin so berührt schon und sehr ermutigt durch diesen Gottesdienst. Vor 2 Wochen war ich in Reutlingen und habe am christlichen Zentrum gepredigt, an der Muttergemeinde. Und da war Rainer Bruns bei euch hier in dieser Gemeinde. Und ich konnte dank unserer modernen Technik, konnte ich mir den Gottesdienst dann nochmal nachhören. Da bin ich sehr, sehr froh. Und ich war sehr, sehr berührt von diesem Gottesdienst. Das hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen natürlich, ich kannte Rainer ja selber jetzt nicht. Ich war dann nach Reutlingen noch mal kurz hier und habe ihn noch angetroffen, konnte mit ihm tatsächlich noch reden. Ich habe ihn noch erwischt. Zum einen seine Botschaft, Begeisterung für Jesus. Das war nicht nur sein Thema, sondern man hat gespürt, dass es sein Leben ist. Dass das aus seinem Leben heraus gepredigt hat und gesprochen hat. Und das andere, was mich begeistert hat, war zu sehen, wie viele Leute von euch, von der Gemeinde, sich an diesem Gottesdienst beteiligt haben. Und damit meine ich natürlich Gottesdienstleitung von dir geführt, damit meine ich Lobpreis, damit meine ich Technik und so weiter. Aber ich meine damit auch jeden, der hier vorne war, der einen Eindruck weitergegeben hat, ein Bibelwort, wo irgendwas dazu beigetragen hat. Die Bibel sagt uns, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Ein Lied oder eine Lehre oder einen ermutigenden Impuls. Und das war richtig stark in diesem Gottesdienst. Das hat alles zusammengepasst zur Predigt, zum Thema. Das war, hat alles irgendwie zusammengespielt. Und ich war so ermutigt, was da für starke Eindrücke da waren, was für Bibelworte da waren. Und ich will es mal so sagen, ich war richtig stolz auf euch. Und ich habe gedacht, Mensch, es ist so schön, Pastor von dieser Gemeinde zu sein und das einfach zu erleben. Ich habe das so vermisst, im Lockdown mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ein Gottesdienst, wo jeder etwas hat. Ein Gottesdienst, wo jeder sich beteiligt. Wo jeder das einbringt, was er empfangen hat. Und das ist auch genau das, wie Gott arbeitet. Das Alte Testament ist lange vorbei, wo es einen hohen Priester gab, der ganz nah zu Gott durfte, ins Allerheiligste. Der Vorhang ist zerrissen, wir alle können nah an sein Herz, wie wir es gesungen haben. Wir alle können von ihm empfangen und das ist die Art und Weise, wie Gott jetzt Gemeinde auch benutzt und Gemeinde gebraucht, dass er uns, dass er jedem Einzelnen was gibt und dass wir das dazu beitragen können, zur Erbauung und zur Ermutigung aller. Und ich liebe es, in dieser Art und Weise Gottesdienst zu feiern. Und wir erleben das, wir haben es vorhin gehört, dass es nicht selbstverständlich ist in dieser Pandemie, in der wir gerade leben. Ich bin so froh, dass Gottesdienste nicht abgesagt worden sind, dass wir uns weiter treffen können, dass wir weiter die Möglichkeit haben. Und genau auch aus diesem Grund haben wir gesagt, wir wollen auch in den Kleingruppen auch streng sein und im November das auch einhalten, weil wir möchten nicht riskieren, dass es einen Fall gibt in einem Gottesdienst, dass es Fälle gibt in mehreren Gottesdiensten vielleicht und dass dadurch die Gottesdienste ganz verboten werden. Das möchten wir nicht, weil wir es so sehr genießen, gemeinsam hier Gottesdienst zu feiern. Und deswegen lasst uns an den Bereichen, wo wir es können, Rücksicht nehmen. November ist keine lange Zeit und danach muss man gucken, wie es weitergeht, damit wir das weiterführen können, was wir haben. Und es ist nicht einfach mit Kontaktbeschränkungen, das hat Auswirkungen auf unseren Alltag, das hat Auswirkungen auf unsere Kleingruppen. Und ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, das ich schon länger auf dem Herzen habe, nämlich darüber, dass Kirche kein Gebäude ist. Kirche ist kein Gebäude, kein Ort, an dem wir uns treffen, sondern Kirche, das sind wir, das sind die Menschen. Darauf kommt es an. Kirche ist nicht ein Ort, zu dem man geht, sondern ein Ort wird zu einer Kirche, weil dort Menschen hingehen, die Jesus in sich tragen. Und das ist ein großer Unterschied. Kirche ist nicht ein Ort, zu dem man geht, sondern ein Ort wird erst zu einer Kirche, weil dort Menschen sind, die hingehen, die an Gott glauben. Und Chöre, das ist der Ort, an dem Gott zu finden ist, auf jeden Fall der Ort, wo Gott erlebbar ist. Aber dieser Ort ist kein Gebäude aus Stein mit schönen Buntglasfenstern, wir haben hier durchsichtige Fenster, kein Ort mit Prunk, also Chöre ist nicht dieses Gebäude, sondern Chöre ist das, was in uns lebt. Das ist Jesus, der in uns lebt. Kirche lebt in dir und in mir. Und das ist das, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Ich denke, im Grunde genommen ist das allen klar. Wissen wir alle. Kannst du nicht was predigen, was wir noch nicht kennen? Aber wisst ihr, der Lockdown und die Pandemie hat gezeigt, dass es man so schnell sagt, das ist uns klar, das wissen wir, das kennen wir, das ist ein altes Thema. Aber die Pandemie hat gezeigt, dass es doch Menschen gab, die das in ihrer vollen Fülle und Tragweite nicht ganz verinnerlicht hatten. Es gab Menschen, die am Anfang in dieser Pandemiephase, wo wir im Lockdown waren, gesagt haben, hey, als ich keine Gemeinde mehr hatte, da bin ich wie in ein geistliches Loch gefallen. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe gemerkt, dass von meinem Glaube, von meinem Christsein gar nicht so viel übrig geblieben ist, ohne Gottesdienst, ohne Veranstaltung, ohne das Zusammenkommen und das Treffen. Und andere, wenige, ich weiß das vor allem auch aus anderen Gemeinden, nicht so viel aus dieser Gemeinde, aber es gab Menschen, die gesagt haben, ach, eigentlich habe ich gemerkt in dieser Zeit, mir hat eigentlich nichts gefehlt. Und ich habe gemerkt, dass ich sonntags eigentlich ohne Gemeinde auch ganz gut leben kann. Und auch, dass ich ohne meinen Glauben leben kann. Und beide Ansichten oder beide Zeiten zeigen doch eines. Es zeigt doch, dass bei einigen Menschen der Glaube, das Christsein, das Persönliche, dass der eigene Glaube scheinbar mehr davon abhing, einen Gottesdienst besuchen zu können, in ein Gebäude zu gehen oder nicht gehen zu können, als von der persönlichen, lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist schon was, was bedenklich ist. Weil wir brauchen diese persönliche Beziehung zu Jesus. Wir brauchen diese intime Freundschaft. Unser Glaube muss immer auf dem Fundament stehen, der Beziehung zu Jesus, zum Vater und zum Heiligen Geist. Das ist das Fundament, das ist das Wichtige. Ich bin so ermutigt heute Morgen durch die Impulse. Der Markus hat heute Morgen gebetet vom Gottesdienst in dem Gebet. Genau diese Stelle, dass er gesagt hat, denn ein anderes Fundament kann niemand legen, als das gelegt ist, das ist Jesus Christus. Ein anderes Fundament kann niemand legen, als das Fundament Jesus Christus. Und es ist doch nichts zu ersetzen, nicht durch Veranstaltung, nicht durch Gottesdienste. Und es ist auch nicht davon abhängig. Es ist stark, dass wir uns hier versammeln können. Es ist stark, dass wir uns hier treffen können. Versteht mich da nicht falsch. Es ist wichtig, es ist schon gut und wir wollen uns auch so lange treffen, wie es absolut möglich ist. Wir machen das, es sei denn, es wird uns ausdrücklich verboten. Das ist gut und es ist wichtig. Aber unser Glaube ist nicht letztlich davon abhängig, ob wir uns treffen können oder nicht. Das darf nicht unser Fundament sein. Unser Fundament darf nicht sein ein Gebäude und unser Fundament darf auch nicht sein, ob wir uns treffen können oder ob wir uns nicht treffen können. Denn wenn uns das dann jemand wegnimmt, dann reißt uns jemand unser Fundament weg. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Unser Fundament muss Jesus Christus sein, der dasselbe ist gestern, heute und morgen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts, wir haben es gesungen, weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben. Nichts kann uns trennen aus seiner Hand. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Und wenn wir mit ihm fest verbunden sind, wenn wir in ihm verankert sind, hey, dann kann kommen, was will. Das kann uns niemand wegnehmen. Das kann uns niemand entreißen. Dann kann man zu Hause sitzen, alleine im Lockdown, was zugegeben auch nicht meine Vorstellung von Leben ist, von erfülltem Leben ist. Und Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Auch er möchte das nicht. Auch er möchte, dass wir Gemeinschaft haben. Aber wenn das mein Fundament ist, dann kann ich auch zu Hause alleine im Lockdown sitzen und ich kann trotzdem erfüllt sein, weil Jesus bei mir ist. Weil ich sagen kann, auch wenn es um mich herum tobt und alles zusammenbricht, nichts kann mich aus dieser Beziehung reißen. Und diese Beziehung trägt mich durch alle Schwierigkeiten. Sie trägt mich durch alle Umstände. Näher an dein Herz, haben wir gesungen. Und genau darum geht es. Darum geht es eigentlich in jeder Predigt, hoffentlich, wenn es eine gute Predigt ist, näher an sein Herz. Deswegen feiern wir hier Gottesdienste, weil wir das wollen, weil wir das möchten. Das wollen wir durch die Lieder ausdrücken, durch die Predigt, durch die Zeugnisse, durch alles, was wir hier machen, durch alles, was wir hier tun, geht es darum, wir wollen näher an sein Herz. Und wenn du dich nicht entschieden hast, noch nicht entschieden hast, mit Jesus zu leben, dann treff diese Entscheidung. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ein alter Prediger, Herbert Roos, für manche ist das ein Begriff aus der Volksmission, der hat immer gesagt, wer das nicht annimmt, der ist auch geschickt. Und das stimmt. Wer das Geschenk Jesu nicht annimmt für sein Leben, der ist auch geschickt. Ich könnte es nicht besser sagen. Und ja, wenn du das noch nicht gemacht hast, du darfst hier sein, du darfst auch kritisch sein, du darfst auch Fragen haben. Du musst nicht alles runterschlucken. Nein, wir wollen nicht irgendwie Hirn ausschalten und blinde Nachfolge. Wir wollen Jesus folgen mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Verstand. Nicht irgendwie blinde Nachfolge. Nein, wir wollen verstehen, was wir tun. Verstehen, dass wir uns entschieden haben für Jesus und auch verstehen, was diese Entscheidung beinhaltet. Und du darfst, wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast und dann noch am Zögern bist, du darfst Fragen haben. Dafür sind wir auch da, dass wir darüber sprechen können, dass wir darüber reden können. Dass wir da in einen guten Dialog auch gehen können. Aber das soll unsere Sehnsucht sein, näher an sein Herz. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen durch unsere Prägung oder dass es uns so geht, dass wir sehr stark auf Äußerlichkeiten fixiert sind. Und ich möchte es mal, das ist sehr schnell, wir wissen, was das Wichtige ist. Und doch hat es so schnell, dass wir eher auf Äußerlichkeiten gucken, wie auf den wichtigen Inhalt. Ich möchte mal kurz das mit einem Beispiel verdeutlichen. Und ich hoffe, das ist keinem jetzt zu heftig, was jetzt kommt. Sonst darf man auch damit mit drüber reden später. Was ist das? Ach, das ist ein Absturz meiner App. Moment. Ich glaube, es müsste wieder kommen. Moment, ich muss mal ganz. Entschuldigung, ich muss mal. Oder Rüdiger, willst du das einfach weiterklicken? Mach mal das erste Bild. Danke. Was ist das? Das ist Notre Dame. In Paris im April letzten Jahres hat Notre Dame gebrannt. Viele von euch kennen noch die Berichterstattungen, wissen vielleicht noch die Bilder, die wir hatten. Und der Tagesspiegel hat damals geschrieben, die Presse, das ist der Brand des europäischen Herzens. Und der Papst Franziskus hat gesagt, es ist der Brand eines wichtigen Symbols der Christenheit. Und innerhalb eines Tages, muss man sich mal vorstellen, gab es über 1 Milliarde Spendenzusagen für den Wiederaufbau dieser Kirche, was beachtlich ist. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich finde es natürlich gut. Und trotzdem möchte ich mir heute mal etwas kritisch erlauben, das gegenüberzustellen mit folgendem Bild. Darf ich jetzt weiterklicken? Was ist das? Das Flüchtlingscamp in Moria auf der Insel Lesbos, wo durch einen Brand 13.000 Menschen ihre Unterkunft verloren haben. Und in der Presse gab es meiner Meinung nach auch zu Recht einige EU-kritische Stimmen dazu. Und ich bin überhaupt nicht jetzt dabei, irgendwie über Politiker zu schimpfen, vor allem nicht, was die Corona-Krise betrifft, denn es ist so schwierig. Auf Schwäbisch sagt, hey, du kannst keinem recht machen. Die Politiker, es ist echt schwierig, alle Interessen zu wahren, auf alle Faktoren einzugehen und zu achten und dann was zu entscheiden, wo keiner auf dich sauer ist. Ja, also das ist wirklich nicht leicht. Und unsere Politiker, die brauchen nicht, dass wir drüber schimpfen, ich möchte nicht in ihre Haut stecken, sondern sie brauchen unsere Gebete. Sie brauchen, dass wir für die Regierung einstehen, dass wir für sie beten. Deswegen haben wir gesagt, Gebetsveranstaltung wird auf keinen Fall ausgesetzt. Weil Gebet in dieser Zeit, in dieser Pandemie ist absolut wichtig, dass wir für unsere Regierung einstehen, dass wir für unser Land einstehen. Darum geht es mir also überhaupt nicht. Aber in dieser Sache von Moria, wie gesagt, da gab es einige EU-kritische Schlagzeilen, die ich für gerechtfertigt halte. Der Postillon, ein Online-Satire-Magazin, manche von euch kennen es vielleicht, hat geschrieben, Flüchtlinge in Moria wünschten, sie wären eine gotische Kathedrale. Denn dann wären ihnen mediale Aufmerksamkeit und sofortige finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe sicher. Als Notre Dame gebrannt hat, da ging es durch die sozialen Netzwerke. Viele haben das Bild geteilt und waren traurig darüber. Und es war eine große Aufmerksamkeit da. Und es gab, wie gesagt, diese Spenden. Doch die Spenden, die von Notre Dame zusammenkamen, die am ersten Tag gesammelt worden sind, soll es in 5 Jahren wieder vollständig aufgebaut, also nochmal. Durch die Spenden, die am ersten Tag zusammenkamen von Notre Dame, soll das Ganze in 5 Jahren wieder aufgebaut sein. Bei Moria haben die Politiker 3 Tage lang diskutiert, ob man da denn nicht helfen sollte. Ob es nicht die Möglichkeit gibt, ob man da was jemand aufnehmen kann, ob das Europa nicht irgendwie schafft, da irgendwas zu tun. Und das finde ich schon schlimm und bezeichnend. Was ist wichtig? Mach mal ein Bild mehr. Und die Frage ist schon, wo brennt denn Europa mehr? Wenn ein Gebäude brennt, auch wenn es eine Kirche ist, oder Menschen aus Fleisch und Blut in Not sind. Was sollte denn uns mehr beschäftigen? Um was kümmern wir uns? Um was sollten wir uns als Kirche kümmern? Um Gebäude oder um Menschen? Hat Kirche in erster Linie den Auftrag, Gebäude zu bauen und zu erhalten oder Menschen zu erreichen und aufzubauen? Und ich glaube, dass dieser etwas kritische Vergleich zulässig ist oder auch dient als Beispiel für das, um was es heute geht. Wir sind oftmals fixiert auf diese Dinge, auf Gebäude, auf Äußerlichkeiten. Und ja, Notre Dame, ich weiß, es ist ein Wahrzeichen. Es zeigt unsere Geschichte, es zeigt unsere History, es zeigt etwas von Europa. Ja, das stimmt. Und ich möchte das auch nicht zu sehr gegeneinander ausspielen. Es hat seine Berechtigung. Und es ist auch schön, dass dafür gespendet wurde. Aber sollten uns nicht in allererster Linie Menschen am Herzen liegen, Menschen aus Fleisch und Blut? Wir haben letztes Jahr in Undingen, ne, lieber Norbert Karl war auch dabei, den Film geguckt von Papst Franziskus in Undingen, in der evangelischen Kirche, den Film vom Papst geguckt, im Gemeindehaus, genau. Was ich ja auch schon irgendwie stark finde, das hätte es, glaube ich, vor ein paar Jahren auch nicht gegeben, dass man in der evangelischen Landeskirche einen Film vom Papst anguckt. Und ich kann diesen Film absolut empfehlen. Ich habe ihn gekauft, wir können ihn heute Abend kümmern, gucken, wenn du willst. Ich fand es schon sehr bezeichnend, was dieser Papst so alles von sich gegeben hat. Er ist sehr, sehr hart ins Gericht gegangen mit seiner eigenen Kirche. Ich weiß nicht mehr ganz genau das Zitat, aber er hat sinngemäß gesagt, eine Kirche, die sich mehr dafür interessiert, für ihren Reichtum und für ihre Gebäude, als für die Menschen da draußen, die in Not sind, das ist eine Kirche, in der Jesus Christus nicht zu Hause ist. Und das fand ich richtig stark. Eine Kirche, die sich mehr um ihre prunkvollen Gebäude sorgt, als um die Menschen, die draußen in Not sind, ist eine Kirche, wo Jesus nicht zu Hause ist. Und man sieht das auch durch das, was er tut, dass er das auch lebt. Dass er auf bestimmte Reichtümer verzichtet, die ein Papst haben könnte. Und dass er zu den armen Menschen hingeht. Und dass er sich um diese Menschen wirklich sorgt und kümmert. Und das fand ich schon sehr inspirierend. Es geht nicht um Gebäude, das wissen wir alle. Und dennoch passiert es so schnell, manchmal bekommen wir das gar nicht so richtig mit, dass sich unser Fokus verschiebt weg vom Wichtigen, vom zentralen Inhalt auf Äußerlichkeiten. Machen wir eine Folie weiter. Ich habe eine nette Geschichte geschrieben. Ich kann euch nicht sagen, ob die wahr ist oder nicht, aber sie passt sehr gut zu dem Thema. Machen wir mal noch ein Bild weiter. Nee? Zurück. Kannst du nicht weiterklicken? Na, eine Folie weiter. Nee, eigentlich. Nein, noch nicht. Ich guck mal geschwind. Kriege ich mein Handy doch wieder gekoppelt. Genau, und jetzt eine weiter. Wir schauen mal ganz schnell, ob wir es hinkriegen. Wenn nicht, dann machen wir es ohne Folie, ist auch nicht so schlimm. Ich kann vielleicht mehr machen als du. Ja. okay, ich habe keine Ahnung, irgendwas. Ich hätte, glaube ich, ohne Maske gar nicht nach hinten rennen dürfen, fällt mir gerade ein, entschuldigt bitte. Eieieiei. Ich hatte so eine schöne Folie extra gemacht mit Weltwundern, die so schön zu dieser Geschichte gepasst hätten, die ich jetzt vorlesen möchte. Schade, aber vielleicht gehen die anderen Folien ja dann. Okay, ich möchte eine Geschichte lesen. Keine Ahnung, ob sie wahr ist oder nicht, aber ich fand sie echt berührend. Eine Schulklasse wurde gebeten, zu notieren, welches für die 7 Weltwunder wären. Folgende Rangliste kam zustande: die Pyramiden von Gizeh, das Taj Mahal, der Grand Canyon, der Panama-Kanal, das Empire State Building, der St. Petersdom und die große Mauer von China. Beim Einsammeln der Resultate kam die Lehrerin zu einer Schülerin, die noch am Grübeln war. Tust du dich denn so schwer mit deinen Weltwundern? Fragte die Lehrerin die Schülerin. Und sie antwortete: Ja, ich konnte meine Entscheidung nicht ganz treffen. Es gibt einfach so viele Wunder. Die Lehrerin sagte: Na, dann lies uns doch mal vor, wofür du dich entschieden hast. Die junge Frau zögerte zuerst und las dann aber schließlich vor. Für mich sind das die Weltwunder. Sehen, hören, schmecken, riechen, sich berühren, fühlen, lachen und lieben. Im Zimmer wurde es ganz still. Diese alltäglichen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und oft gar nicht realisieren, sind wirklich wunderbar. Die kostbarsten Sachen im Leben sind jene, die nicht gekauft und nicht hergestellt werden können. Ich finde es sehr bezeichnend. Das sind doch die wichtigen Dinge, die uns Menschen wirklich ausmachen. Und wie schnell sind wir auf Äußerlichkeiten fixiert, die 7 Weltwunder, und wir haben diese ganzen Prachtgebäude im Kopf. Dieses Mädchen hier, dieser Klasse, hat eine andere Perspektive. Und ich finde es stark und schön und auch mutig, in so einer Klasse diese Perspektive einzunehmen. Und es hat sich so schnell, dass wir Äußerlichkeiten als wertvoll erachten und das wirklich wertvoll übersehen. Und es ist den Jüngern auch so gegangen. Jetzt versuchen wir mal nochmal die Folie mit dem Lukas 21,6. Vielleicht kannst du da auch mal hinklicken. Genau. Also in Lukas 21, Vers 6 heißt es: Einige seiner Jünger sprachen begeistert von der Schönheit des Tempels, seinen wertvollen Steinen und den kostbaren Weihegeschenken, mit denen er ausgestattet war. Aber Jesus erwiderte: Es kommt die Zeit, in der hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Alles, was ihr jetzt seht, wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. So, hey, bitte was? Hey Jesus, geht's noch? Du sprichst hier vom Jerusalemer Tempel. Offensichtlich war das Jesus nicht so wichtig. Sonst hätte das seinen Jüngern nicht gesagt, als seine Jünger begeistert waren von den wertvollen Steinen des Tempels. Da sagt er: Hey, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Damit sagt er ihnen doch: Lasst euch nicht blenden von unwichtigen Dingen. Das ist nicht das Wichtige. Ihr denkt, das wäre wichtig, dieser Tempel, diese Steine, dieses Wertvolle, das, was das Auge so schön findet. Aber kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Kein einziger Stein. Das ist nicht das Wichtige. 1. Korinther 3, Vers 16 sagt uns Paulus hingegen Folgendes: Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und ihr seid dieser Tempel. Vom Tempel in Jerusalem sagt Jesus, es wird nur noch ein großer Trümmerhaufen übrig bleiben. Fast schon so, als wäre es ihm egal. Okay, vielleicht ist ihm auch nicht egal, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber zumindest tut Jesus oder auch Gott offensichtlich nichts dafür, um diesen Tempel zu beschützen und zu behüten. Schon eine Prophetie, also es wird so kommen. Aber was steht hier? Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel, seine Gemeinde, dich und mich verdirbt. Und das ist so dieser große Unterschied. Denn dieser Tempel ist heilig und ihr seid dieser Tempel. Gott beschützt nicht den Tempel in Jerusalem, aber er beschützt dich und mich. Und er setzt sich mit voller Kraft und mit Vehemenz dafür ein, er sagt hier, er wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel, der versucht, uns zu verderben. Diese Leidenschaft Gottes für seinen Tempel und nicht für seinen Tempel aus Stein, sondern für seinen Tempel aus Fleisch und Blut für uns. Ich finde es so bezeichnend und ich finde es auch so berührend. Ich hoffe, euch geht es irgendwie auch so, dass ihr das irgendwie, dass das bei euch ankommt. Nicht egal, vielleicht ist Jesus der Tempel in Jerusalem egal, ich weiß es nicht, aber was ich auf jeden Fall sicher weiß, nicht egal ist ihm seine Gemeinde, nicht egal ist ihm seine Braut, nicht egal bist du ihm. Er hat alles für dich gegeben, alles, was er hatte, bis hin zum Kreuz. Er hat sogar sein Leben für dich gegeben und für mich auch. Er hat alles investiert, für dich und für mich. Und deswegen ist es auch so stark, wenn wir diese Botschaft hören, zu sagen, dass Gott uns sagt, hab keine Angst. Denn er sagt, er wird dich beschützen, er wird auf dich aufpassen. Es wird durch den nächsten Punkt nochmal etwas deutlicher herauskommen. Wir springen nochmal in eine andere Begebenheit hinein. Wir haben es schon, den Namen schon gehört. Ein hochgebildeter Mann befindet sich auf einer Verfolgungsjagd, Saulus. Und was verfolgt er? Er verfolgt Christen, er verfolgt Menschen, die an Jesus glauben. Diesen Jesus, den hat er am Kreuz sterben sehen und jetzt verfolgt er noch die restlichen seiner Anhänger. Und er hat die Aufgabe, diesen Glauben, diesen Christen auszutreiben, dass sie ihrem Glauben abschwören und wer das nicht tut, ins Gefängnis zu stecken oder auch direkt umzubringen. Das war seine Aufgabe, das war sein Job und dafür hat er sich voller Eifer eingesetzt, diese Menschen zu verfolgen. Und während er sich auf dem Weg befindet nach Damaskus, auf einmal erscheint vor ihm der auferstandene Jesus in einem hellen Licht. Es gibt eine Verfilmung, diese Bibelverfilmung, wo ich das so stark dargestellt finde, wo Paulus so richtig im Eifer mit dem Pferd reitet und auf einmal steht Jesus in dieses helle Licht vor ihm und ihn haut so richtig von diesem Pferd runter. Und seine Begleiter, die Wachen, die wissen gar nicht, was da passiert, weil die sehen das ja nicht, sondern nur er sieht dieses helle Licht, er sieht diesen Jesus. Und was sagt Jesus zu ihm? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Er sagt, wer bist du? Wer bist du denn? So, ich bin Jesus, den du verfolgst, sagt er ihm. Vielleicht, ich weiß nicht, was in dem Moment bei Paulus abgegangen ist, was er da gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, Moment mal, diesen Jesus habe ich doch am Kreuz sterben sehen und ich verfolge doch nicht ihn, sondern ich verfolge die letzten Anhängsel seiner Anhänger. Ich verfolge doch nicht ihn. Aber was sagt Jesus hier? Jesus sagt, du denkst, du verfolgst eine Kirche. Du denkst, du verfolgst Menschen, die an mich glauben, aber in Wirklichkeit verfolgst du mich. Warum sagt es Jesus? Weil Jesus sich eins macht mit seinen Leuten. Weil Jesus sich eins macht mit uns. Weil Jesus sich eins macht mit dir und mit mir. Und diese Stelle ist ein Schlüssel für das Verständnis von Gemeinde oder von Kirche. Kirche ist kein Gebäude, sondern es sind Menschen, mit denen Jesus sich voll und ganz eins macht. Menschen, die Jesus in sich tragen. Und er sagt in Matthäus 28,20, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt. Haben wir heute schon mal gehört. Stark, wie der Heilige Geist manche Dinge zusammenfügt, als wäre es abgesprochen, obwohl es nicht ist. Ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt. Eine andere Übersetzung sagt, bis ans Ende der Zeit. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Jesus sagt, ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Auch in Verfolgung bin ich bei dir. Ich verlasse dich nicht. Ich mache mich eins mit dir. Und Verfolgung hat verschiedene Gesichter. Ob das damals war oder ob es die Umstände sind, die uns verfolgen, ob es die Dinge sind, die uns jetzt zurzeit im Weltgeschehen herausfordern. Es sind viele Dinge, die uns verfolgen können, die uns bedrängen können. Aber Jesus sagt, ich bin bei dir. Hab keine Angst. Und das sagt er ihnen, nachdem er ihnen gesagt hat, sie sollen die gute Nachricht verkünden. Sie sollen alle Menschen zu Jüngern machen und zu Nachfolgern machen. Sie sollen allen Menschen diese gute Botschaft, diese gute Nachricht erzählen. Und die gute Nachricht ist nicht zu stoppen durch nichts und keine Macht der Welt. Das heißt es in dem Adonia-Lied und es berührt mich jedes Mal. Die gute Nachricht ist nicht zu stoppen durch nichts und niemand und durch keine Macht der Welt. Und es ist so wahr. Wisst ihr, die gute Nachricht, die war damals nicht zu stoppen und sie ist auch heute nicht zu stoppen. Sie war damals nicht aufzuhalten, egal was los war, ob da Kaiser Nero war, der die Christen abgemetzelt hat. Es gab doch so viel Schlimmes in der Welt. Geschichte, oder? Es gab doch so viel Schlimmes. Glauben wir wirklich, dass jetzt, was wir gerade erleben, das Schlimmste ist, was jemals auf der Welt passiert ist? Sicherlich nicht. Aber die gute Nachricht ist nicht zu stoppen. Weder damals noch heute. Und Jesus und Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er verändert sich nicht und er verändert sich auch nicht durch eine Pandemie oder durch eine Einschränkung oder durch eine Kontaktbeschränkung. Er verändert sich nicht. Und es ist so wichtig, die gute Nachricht ist nicht zu stoppen. Unabhängig davon, ob Kleingruppen stattfinden oder nicht. Unabhängig davon, ob wir uns zum Gottesdienst treffen können oder nicht. Die gute Nachricht ist trotzdem nicht zu stoppen. Und ihr wisst, ihr kennt mein Herz, ihr wisst, ich liebe Kleingruppen. Ich liebe es, mit euch Gottesdienst zu feiern. Aber heute geht es mir um eine elementare Sache, die über diesen Dingen steht. In Ländern, wo Christenverfolgung ist, da verbreitet sich die gute Nachricht trotzdem. Da, wo es verboten ist, dass man sich treffen kann, und zwar aus einem anderen Grund, nicht aus dem Grund, dass sich kein Virus verbreitet, sondern aus dem Grund, weil das Christentum nicht gelebt werden darf, weil Menschen getötet werden, wenn sie an diesen Jesus glauben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und da verbreitet sich das Evangelium trotzdem. Und es liegt daran, dass dort Menschen leben, die Jesus in sich tragen. Und weil sie Jesus in sich tragen, ist Jesus an dem Ort, an dem sich diese Menschen befinden. Egal, ob das ein offizieller Gottesdienst oder nicht ist. Sondern weil diese Menschen Jesus in sich tragen, ist Jesus an dem Ort, an dem sie sich befinden. Und dadurch prägen sie und verändern sie ihr Umfeld. Und dadurch verändern sie das Leben von anderen Menschen. Dort, wo sie sind, auch in diesen Umständen, auch in diesen Ländern. Und ich bin fest davon überzeugt, auch mit Kontaktminderung, auch mit Corona, auch mit dem, was wir alles einhalten müssen, dass Jesus an dem Ort ist, an dem du bist. Und dass Gott dich gebrauchen kann und dich gebrauchen möchte, dass du Licht und Salz bist, dort, wo du bist. Saulus, eine Begegnung mit Jesus, die verändert Menschen. Eine Begegnung mit Jesus verändert einfach alles. Da haben wir zahlreiche Beispiele in der Bibel. Saulus, er hat sich komplett verändert durch die Begegnung mit Jesus. Von dem hasserfüllten Menschen, der Christen verfolgt und getötet hat, wird ein Apostel, der die Botschaft der Liebe verbreitet, der so Sachen geschrieben hat, wie das Hohe Lied der Liebe zum Beispiel in 1. Korinther. Was ist passiert? Wie kann sich ein Mensch verändern durch die Begegnung mit Jesus? Und heute noch verändern sich radikale Islamisten, weil sie eine Begegnung mit Jesus hatten. Aus hasserfüllten Menschen werden Botschafter der Liebe Gottes und das geschieht noch jeden Tag. Es gibt noch so eine starke Geschichte, wo das so passiert ist im Jahr 2006, genauso ähnlich wie es Paulus erlebt hat. Aber das wird jetzt zu weit führen, das kann ich heute nicht mehr lesen. Vielleicht erzähle ich es das nächste Mal. Aber zu jeder Zeit und in allen Epochen, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, hat Jesus Menschen dazu gebraucht, um Gemeinde zu sein. Nicht um in Gemeinde zu gehen, sondern um Gemeinde zu sein, um die gute Botschaft zu verkündigen und dadurch Menschenleben nachhaltig zu verändern. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Thema, was ich heute Morgen eigentlich predigen wollte. Das war mir in der Vorbereitung schon klar, dass das heute nicht alles klappt und nicht alles geht. Aber wir werden so eine kleine Mini-Themenreihe starten zum Thema Influencer sein, Influencer für Jesus. Influencer ist nicht diese Influenza-Krankheit. Influencer, das hat nichts damit zu tun, klingt so ähnlich. Influencer, das sind die Menschen in den sozialen Medien und in YouTube, die Auswirkungen haben, die einen Einfluss haben auf das Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Da sagt eine, preist da bestimmte Shampoos an oder bestimmte Beauty-Produkte und das hat einen Einfluss. Und die Werbeindustrie oder die Produkthersteller, die merken, dass man ihr Produkt besser an die Person bringen kann, wenn in YouTube jemand spricht, hey, damit habe ich meine Haare gewaschen, das ist toll, das funktioniert mehr wie Fernseher- oder Radiowerbung. Das heißt, Menschen, die beeinflussen. Es gibt Leute, irgendwelche jungen YouTuber, die irgendwelche Statements raus, und das war mal einer, der hat mal gesagt, Milch ist Gift und hat das so ein bisschen begründet und haben ganz viele Jugendliche in dieser Zielgruppe das geglaubt, dass Milch Gift ist. Warum? Weil diese Person Einfluss hatte auf diese Menschen. Unglaublich, aber wahr. Und wir sollen Influencer sein für Jesus. Dass da, wo wir sind, dass Menschen positiv beeinflusst werden. Nicht, wir drücken Leuten nicht irgendwas auf. Entscheidung für Jesus muss immer selbstständig und freiwillig gefällt sein, getroffen sein. Aber ich glaube, dass Jesus nur das Allerbeste vorhat mit dir und mit mir und mit jedem Menschen auf dieser Welt. Und dass wenn ich wo bin, dass da, wo ich bin, dass da Jesus ist und dass das mein Umfeld zum Positiven verändern kann. Darum geht es. Der Frank hat es vorhin so gesagt auch, er möchte uns zubereiten für die Ernte. Er möchte uns zubereiten, dass wir Influencer sind für ihn. Bei dieser Thematik, du bist der Tempel, da geht es mir heute darum, du kannst Gott dort erleben, wo du bist. Das ist wichtig, das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist auch, und da komme ich das nächste Mal drauf, dass dann auch andere Menschen Gott erleben können, weil du der Tempel bist. Sie müssen nicht in einen Tempel gehen, sondern es reicht, wenn du da bist. Es reicht, wenn du da bist. Die Zeit ist fortgeschritten. Jetzt wollte ich einen Aspekt mit euch noch kurz angucken, wenn das noch okay ist. Karl guckt nicht. Darf ich das noch machen? Also, ich möchte noch kurz in eine Begebenheit reinspringen zu einem Mann namens Jakob, in eine Nachtsituation hinein. Dieser Jakob, er war auch auf der Flucht, er ist von zu Hause weggerannt, weil sein Bruder Esau ihm nach dem Leben getrachtet hat. Und dann heißt es in 1. Mose 28, Vers 10 bis 11, Jakob, er verließ Beersheba, das war seine Heimat, und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Ich will das, was jetzt danach kommt, nicht mehr alles lesen. Aber wir lesen dort, ihr könnt es zu Hause noch mal gerne nachlesen, Verse 12 bis 15, dass er an diesem Ort, an dem er gerade war, als er sich schlafen legte, auf der Flucht von seinem Bruder, der ist sicherlich mit Angst schlafen gegangen in dieser Nacht, Verfolgung, dass er sich dort schlafen gelegt hat und dass Gott ihm erschienen ist in einem Traum. Und er sieht da eine Leiter von der Erde zum Himmel und er sieht da, wie Gott dort oben steht und wie Gott selber das Wort an ihn richtet und zu ihm sagt, dass er seine Nachkommen segnen wird, dass seine Nachkommen so zahlreich sein sollen wie der Staub auf der Erde. Und er sagt ihm hier mehr noch, also er schreibt ganz lange, wie er ihn segnen möchte, diesen Jakob. Und dann sagt er hier am Schluss, mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Ich fand es auch schön, was Sandra gesagt hat von dieser Freude, dass man uns eine neue Freude schenken möchte. Ich denke mir so, Jakob ist sicherlich mit Angst eingeschlafen und mit Freude aufgewacht. Wenn du dieses Erlebnis hast mit Gott, der selber vom Himmel zu dir runterspricht und sagt, ich werde dich beschützen, hab keine Angst. Und das spricht auch er heute Morgen in dein Leben hinein. Bitte nimm das doch mit, nimm es an. Er spricht es heute Morgen nicht nur zu Jakob, er spricht es in dein Leben rein. Ich möchte dich beschützen. Ich werde dich nie im Stich lassen und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Jakob, er hat hier eine Wahnsinnsbegegnung mit Gott, eine Begegnung, die sein komplettes Leben verändert. Und er hat diese Begegnung an dem Ort, wo er gerade war. Das ist im Prinzip jeder Ort. Wir sind immer an dem Ort, an dem wir gerade sind. Also, ich meine, das ist ja klar, oder? Und egal, wo du bist, an dem Ort, wo du gerade bist, da möchte Gott dir begegnen. Da möchte Gott dir diese Begegnung schenken. Und Jakob, er wacht auf und er sagt dann, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es überhaupt nicht gewusst. Und ich wünsche mir, dass du das auch erlebst, gerade jetzt in dieser Lockdown-Zeit, gerade jetzt auch in dieser Pandemie, dass du erlebst, zu Hause bei dir, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Büro, egal wo, dass du erlebst, wow, hier ist Gott. Ich habe es nicht gewusst. Ich kann nicht nur hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Lobpreis seine Nähe spüren und erleben, das ist toll, sondern auch hier zu Hause bei mir. Und das heißt so, dass wir bewusste Zeiten auch einbauen, die wir mit ihm haben, dass wir zu Hause Lobpreis haben. Wir haben jetzt ein Klavier, hat sich die Anna sehr gewünscht, und es ist so herrlich. Das ist so herrlich, dieses Instrument zu haben, dieser Lobpreis, der zu Hause ins eigene Haus dann Einzug hält. Das ist so herrlich, das sind so besondere Zeiten. Dass du Zeiten hast, wo du dich mit deiner Bibel beschäftigst. Und wisst ihr, ich sage das oft, aber man kann immer von zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Ja, es gab die Schriftgelehrten, die die Bibel in- und auswendig gekannt haben und denen ihr Herz weit weg war von Gott. Das hat sie nicht errettet. Es kommt auf unser Herz an, auf unsere Beziehung, nicht um Frömmigkeit, ich lese so und so viel in der Bibel. Aber es gibt so viele Christen, die sind nur auf Gefühl und was weiß ich was und sie kennen ihre Bibel überhaupt nicht. Und das ist auch nicht gut. Der Glaube kommt aus dem Wort, der Glaube kommt aus der Bibel, aus der Predigt, aber auch aus seinem Wort. Und wir brauchen diese Zeiten, wo Gott uns begegnen kann, auch in deinem Alltag, auch in deinem Ort, an dem du gerade bist. Und jetzt möchte ich schließen, damit, also Jakob, er hat gesagt, was für ein ehrfurchtgebietender Ort hier ist das Haus Gottes, hier ist das Tor zum Himmel. Und er stellt einen Stein auf, einen Gedenkstein, und er tauft diese Stätte Bethel, was das Haus Gottes bedeutet. Wir würden sagen, hey, Haus Gottes, das ist doch eine Bezeichnung für eine Kirche, oder? Haus Gottes kann jeder Ort sein. Jeder Ort sein, an dem du bist. Die Gegenwart Gottes macht ein Haus zum Haus Gottes. Nichts anderes. Ich schließe mit dem Vers in Epheser 2, 18 bis 22. Da heißt es, wir sind sein Haus. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Deine Berufung ist es, ein lebendiger Tempel zu sein, ein Ort zu sein, an dem Gott wohnt. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das erlebst. Dass an dem Ort, wo du bist, dass da Gott ist. Dass nicht ein Ort, zu dem man geht, ein Gebäude, der Ort Gottes ist, sondern dass jeder Ort Gemeinde sein kann, weil du dort die Gegenwart Gottes erlebst. Ob es dein Auto ist, ob es dein Büro ist, ob es dein was auch immer ist, dass du Gott dort erlebst. Amen.